Also ich sag dir mal was, ich bin extrem entspannt.
Das ist voll gut.
Und
das
easy.
Kommt, ist bei mir auch in 5 Minuten so.
Gut.
Gib mir 5 Minuten. Ich brauche meine 5 Minuten.
Take your time, girl.
To Podcast.
Der Podcast von Tupac Auget. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von To Podcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass, literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass To Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Werbung. Diese Folge wird gesponsert von BookBeat. Mit der App BookBeat hast du die Möglichkeit, unbegrenzt Hörbücher zu hören, wann immer, wo immer und wie viele du willst. Mit einer Auswahl an über 100.000 Hörbüchern kannst du unbegrenzt reinhören. In dieser Zeit habe ich Hörbücher besonders zu schätzen gelernt. Mit mehr als 12 Buchkategorien ist für alle etwas dabei. Ein Hörbuch, das ich dir natürlich ans Herz legen möchte und du auch auf BookBeat findest, ist Exit Racism, das Hörbuch. Rassismuskritisch denken lernen, also direkt aufs Ohr. Du möchtest die App testen? Dann verwende den Code TOPODCAST auf bookbeat.de und erhalte einen Monat gratis einen Premium-Zugang. Alle Infos findest du in den Shownotes dieser Folge. BookBeat. Höre so viel du willst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von To Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit der Soul- und R&B-Sängerin Joy Dinalani. Aufgrund der Länge des Gesprächs kommt heute nur ein kleines Intro von mir. Auf jeden Fall ein großes Danke an euch alle für eure Sprachnachrichten. Sie bereichern To Podcast sehr. Und wenn du auch via Sprachnachricht in To Podcast dabei sein möchtest, Kommt in unsere WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Kanal. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite unter www.tupoka.de. Das heutige Gespräch ist ein Gespräch über die Kunst und die Künstlerin. Über Mamani und Max. Über Freiheit und die eigene Locke. Über Aktivismus, Grenzen und ein Leuchten. Nur für dich. Also, nimm jetzt deine Favorite Podcast-Hörpose ein, denn jetzt geht es los. Viel Spaß beim Hören des Gesprächs.
Hallo, ich bin auf den Podcast gestoßen in diesem Sommer, als ich noch ziemlich am Anfang meiner rassismuskritischen Reise stand und habe den Podcast in den ersten Tagen meiner Sommerferien komplett durchgehört, weil ich so viele Fragen hatte und du Podcast mir Antworten gegeben hat, weitere Fragen gestellt hat und mich einfach an die Hand genommen und begleitet hat und mich diese warmherzigen, witzigen, nachdenklichen, manchmal auch erschreckenden Gespräche einfach extrem inspiriert haben. Inzwischen höre ich Tu Podcast nicht mehr, um zu verstehen, was Colorism oder Racial Profiling ist, sondern weil ich so begeistert bin von den wunderbaren Frauen, die ich durch diesen Podcast kennenlernen darf. So viele Videos, Dokus, Artikel, Podcasts, Insta-Accounts, die mich unglaublich bereichert haben, wäre ich ohne Tu Podcast nie begegnet. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Schon das Intro ist ein absoluter Gänsehautmoment, der mich direkt lächeln lässt. Die vielfältigen Gespräche bringen mich zum Lachen und zum Nachdenken. Und deshalb ist Tu Podcast einfach mein absoluter Lieblingspodcast. Vielen, vielen Dank.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich tagelang jetzt überlegt habe, wie ich diesen Podcast gut einleiten kann, wie ich diesen Moment gebührend zelebrieren kann. Und jetzt ist er da und es ist alles aus meinem Kopf raus. Und deswegen sage ich einfach unfassbar glücklich, mein Herz hüpft vor Freude. Herzlich willkommen, Joy Dinalani.
Hallo, hallo, ich freue mich auch sehr.
Hallo, herzlich willkommen zu Tu Podcast. Was für ein historischer Moment für mich. schön, dass es geklappt hat in diesen kalten Zeiten, schwierigen Zeiten, dass wir uns hier begegnen können durch die Scheibe. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Joy?
Mir geht's gut. Ich muss in diesen Zeiten ganz oft, wenn mir diese Frage gestellt wird, überlegen, reicht es zu sagen, es geht einem gut? Muss man da noch irgendwie andere Ebenen aufmachen? Aber so von meinem Grundsatzgefühl, von meinem Gefühl zu mir selbst, kann ich sagen, mir geht's gut.
Ich habe eine Zeit lang jetzt angefangen und immer nur zu fragen, also nur noch zu fragen, wie geht's dir heute? Weil ich das irgendwie einfacher fand, also diese ganz globale Frage zu stellen, wie geht es uns, wie geht es dir? Bist du gut reingerutscht ins neue Jahr? Ich fand das relativ entspannt dieses Jahr, muss ich sagen, mit dem Reinrutschen, weil ich bin überhaupt kein Silvestermensch. Und ich fand es dieses Mal, war so der Druck raus. Und deswegen ist es natürlich super privilegierte Position, aber ich fand es total entspannt.
Ja, ging mir auch so. Und mein Mann, also Max und ich, wir haben dann festgestellt, dass wir zum ersten Mal in unserem gemeinsamen Leben alleine Silvester feiern durften. Und es war echt total nett. Also unsere Kinder sind ja schon groß und einer wohnt schon auch nicht mehr zu Hause und der andere war bei einem Freund. Und das war irgendwie schön. Wir haben uns, also ich habe ihm ganz schöne Sachen sagen können. Und da ist mir erst aufgefallen, dass mir das bis dahin noch nie so gelungen ist, weil auch immer so viele Leute um uns rum waren. Ja. Ich fand es echt schön. Ja. Unspektakulär schön.
Ja, same. Ging mir genauso. Und Weißt du, ich bin so unfassbar, dass ich jetzt, ich habe dich gar nicht vorgestellt, weil ich dachte, wie soll ich, also ist es, also gibt es da draußen irgendjemand, der dich weiß, wer du bist, aber du bist natürlich, also du bist Joy und du bist Sängerin und du bist, glaube ich, für mich zumindest und auch, ich denke auch für sehr viele Menschen so die eine der wichtigsten Sängerinnen, Musikerinnen, Künstlerinnen im Bereich Soul und R&B in Deutschland. Also
Dankeschön.
Würdest, genau, gibt es irgendwas, was du noch hinzufügen würdest zu dir, was ich jetzt gar nicht an Selbstbezeichnung oder Dingen, die dir wichtig sind?
Ich habe gar keine Selbstbezeichnung, ehrlich gesagt.
Also jetzt.
Mir fällt es immer schwer, darüber zu sprechen, was mich ausmacht oder so. Ich bin eben Joy und ich singe und ich mache das schon eine ganze Weile. Und ich glaube, ich habe relativ früh gelernt, mich als Person zu trennen von dem, Werk oder so. Also natürlich gehören wir zusammen, die Musik und ich und auch das, was ich sage, aber ich versuche mich nie größer zu denken als das, was ich mache. Mhm. Und deswegen würde ich dem jetzt nichts weiter hinzufügen können.
Ich finde das auch schon mega viel. Ich, also ja, begleiten, du machst das schon eine ganze Weile in ich bin deswegen auch so starstruck und das bin ich eigentlich gar nicht so schnell, aber ich bin so berührt, weil deine Musik und die Kunst, die du kreierst, begleitet mich seit vielen, vielen, vielen Jahren und auch ganz eng. Also die ist auch ganz eng verknüpft, da würde ich auch später gerne noch was dazu sagen, ganz eng verknüpft mit meiner eigenen Identitätsfindung, mit meiner eigenen Politisierung. Mhm. Ich erinnere mich an Zeiten, in Leipzig habe ich ja studiert, wo ich tagelang irgendwie mit deiner Stimme auf dem Ohr irgendwie gefahren bin durch die Straßen und ja, deswegen ist es für mich einfach auch nochmal aus diesem Grund so ein wichtiger Weg, wichtiger
und das,
Moment.
Und das unterstreicht das ja auch so ein Stück weit, was ich gerade sagte, also dass ich das Werk dann manchmal auch von der Person trennen darf und soll, weil ja, es verselbstständigt sich ja dann auch in den Herzen und Köpfen der Hörer.
Voll.
Und ist doch schön.
Ja, und weißt du, dass das für mich auch auf einer anderen Ebene total andockt gerade, weil ich merke, dass das im letzten Jahr auch was ist, was mir passiert ist in meiner Arbeit.
Mhm.
Also, dass diese Trennung immer mehr von, natürlich gibt es irgendwie Tupoka Ogette da draußen und dann gibt es aber auch Tupoka und diese, das habe ich irgendwie, da gibt es immer mehr so ein, du hast das jetzt viel schöner ausgedrückt, aber so ein, es gibt dieses eine, diese Persona, und wo auch Projizierungen stattfinden, wo Träume, Menschen irgendwie inspirierende Momente haben mit meinem Buch und wie auch immer. Und dann gibt's aber auch Tupoka oder ich nenne die jetzt immer Tupi. Ich habe sogar zwei verschiedene Namen dafür.
Ist ja nett.
Ne?
Ja, also ich meine, im besten Fall ist es ja eigentlich auch ganz gut. Obwohl es eine Grundsatzfrage ist, kann man das Werk vom Autoren trennen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Aber manchmal finde ich es nicht schlecht. Und manchmal tut es auch ganz gut, wenn man sich davon löst. Weil natürlich die Projektion, von denen du gerade gesprochen hast, dann auch reinreichen ins Privatleben. Und ob man dem dann immer zu jedem Zeitpunkt so gerecht werden kann, der Projektion anderer, das ist dann immer die große Frage. Mhm. Also ich glaube, ich kann es nicht immer.
Ich überhaupt, also ich auch gar nicht. Das ist, mir hat das auch geholfen, also das so neu zu denken und das dann wieder zu uns, sage ich mal, es war ein schwieriges Jahr, das letzte Jahr 2020, aber es gab auch da wunderschöne Momente und einer ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob du es zuerst war oder Max, aber einer von euch beiden hatte mir geschrieben, ich glaube es warst du, auf Instagram, wir hören Tu Podcast und ich finde es total toll und ich war doch so, ich weiß, ich habe so auf dem Sofa gesessen, ich so, Steven, dann habe ich so, weißt du, kennst du das aus Teenie-Zeiten, wenn man so überlegt, wie schnell man zurückschreibt, damit es nicht so hysterisch wird.
Natürlich.
Dann dachte ich, okay, ich warte jetzt erstmal ein bisschen.
Sehr süß.
Ja, das war ein schöner Moment. Und dann haben wir uns getroffen sogar.
Ja, genau. Ja, also ich habe dich entdeckt eben auch nicht zuletzt, weil wir zu Hause waren und weil wir uns auf neue Dinge besonnen haben. Und die Podcast-Hörerei fing eigentlich bei mir an, eben auch durch, ich würde mal sagen, durch Corona und das Zuhausebleiben und sich einfach neue Quellen zu suchen. Und da bin ich auf dich gestoßen.
Das war's. Das ist meine Motivations-App, die sagt jetzt, my life is full of amazing opportunities that are ready for me to step in.
Toll. Das ist ja, sowas muss ich mir, glaube ich, auch mal
zulegen. Das ist total toll, aber ist jetzt sehr unpassend. Okay.
Ja, aber it is full of opportunities.
It is, amen.
Okay, jetzt, wo, jetzt bin ich rausgerissen. Also was war's? Was sagte ich gerade?
Das, also wie
ach so, ja, ich habe deinen Podcast gehört und das genau. Und das fand ich irgendwie so interessant für mich, weil ich dachte, oh wow, also jetzt jung und schwarz zu sein, ist irgendwie eine andere Zeit als die Zeit, in der ich so ganz jung war und auch nach Orientierung gesucht hatte. Und natürlich nicht nur ich, sondern auch viele um mich rum. Das ist so eine Zeit, in der es unwahrscheinlich viele Quellen und Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, sich zu solidarisieren, sich zu überlegen, was für einen selbst der erste Schritt ist, eine Identitätsfindung oder so, einfach eine Orientierung. Mhm. Das ist, finde ich, schon eine gute Zeit dafür. Und du bist total natürlich mit diesem Podcast, den ich gehört hatte, dann auch ja eine dieser Stationen, sagen wir mal.
Ja, schön. Und du kennst ja auch einige meiner Gästinnen, ne? Also ja. Selina zum Beispiel.
Klar.
Genau, genau. Ja, ach, voll schön. Also und ich hatte ja dann irgendwie so auch ein Live mit Max, mit deinem Mann. Und wo wir auch nochmal gesprochen haben, was mich auch sehr beeindruckt hat. Also das fand ich total Hammer. Und dann haben wir uns getroffen. Und am See und das war total schön und ich hatte das Gefühl, wir begegnen uns und wir haben einfach sofort losgeredet. Ne? Ja. Es war so gar nicht awkward
ja,
oder
nee,
so.
Nee, gar nicht. Also. Es war total angenehm, vertraut und total. Einfach schön, ja. Fand ich auch. Habe ich auch ja. ganz genauso für mich abgespeichert und dann kam ja auch dein Mann ja. noch dazu, dich abholen, der Steven und es war irgendwie nett, wirklich ja. nett.
Und wir haben auch herausgefunden, dass meine Mutter quasi zwei Häuser von dir wohnt und ja. ich, also... Das ist so witzig, weil die nächsten Male, nachdem wir uns dann begegnet sind, habe ich sie dreimal besucht und ja. jedes Mal haben wir uns
haben
gesehen.
Haben wir uns gesehen und die Jahre davor nicht.
Und 20, also das ist, sie wohnt da seit 20 Jahren.
Ja. Total ja. verrückt.
Total verrückt. Live. Ja, dann, du kennst Two Podcast, dann weißt du auch so ein bisschen, was jetzt die nächste Richtung ist, dass ich gerne erstmal so einen Blick zurückwagen würde. Mhm. Du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, das Großwerden und die Möglichkeiten und so weiter. Mich würde interessieren, inwiefern du in deiner Herkunftsfamilie Botschaften zum Thema Rassismus bekommen hast. Mhm. Bewusst oder unbewusst? Hast du Strategien vermittelt bekommen, aktiv oder war das eher... ja, unausgesprochen. Gibt es da was an etwas, an woran du dich erinnerst?
Mhm. Vieles, also meine Kindheit oder zumindest so, wie ich sie wahrgenommen habe, weil ich muss dazu auch sagen, wir sind 6 Kinder. Meine Eltern haben 6 Kinder und ich glaube, dass wir alle sehr unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Identität umgegangen sind. Und ich glaube, ich war sehr empfänglich. Ich muss sagen, ich bin das dritte Kind, die erste Tochter, deswegen heiße ich auch Joy und meine Eltern sind so eine Zeit lang sehr um mich, glaube ich, auch gekreist, möchte ich sagen, ohne jetzt mich da in den Vordergrund spielen zu wollen. Aber ich glaube, das lag schlicht daran, dass meine Eltern nach 2 Söhnen lange keine Kinder bekommen haben und auch dachten, keine mehr bekommen zu können. Und dann kam ich dann doch 6 Jahre nach meinem Bruder auf die Welt. Und da war die Freude wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes groß. Und ich habe schon sehr viel profitiert, glaube ich, von der Liebe und Zuneigung meiner Eltern, die sie für uns alle natürlich hatten. Und ich glaube, ich war sehr aufmerksam und hatte, glaube ich, einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und als ich alt genug war, das Thema Rassismus und Hautfarbe und Unterschiede zumindest intuitiv oder unintellektuell wahrzunehmen durch Begegnungen mit Kindern oder die Monografien, die mein Vater hatte über Apartheid oder die Besuche von seinen Freunden, in denen immer auch politische Themen angesprochen wurden oder diskutiert wurden, da hatte ich dann schon so viel an der Hand, um so eine Awareness zu entwickeln, dass es das gibt. Mhm. Das heißt also, ich hatte mich nie alleine gefühlt mit irgendwelchen merkwürdigen Erfahrungen, sondern ich konnte sie immer relativ schnell auch zuordnen. Und was auch noch ziemlich gut war aus meiner Sicht, ist, dass wir Eltern hatten, die sehr aufmerksam waren und die ihren Kindern immer geglaubt haben. Das war irgendwie gut. Und meine Mutter war extrem resolut. Meine Mutter lebt nicht mehr. Die war so, ich weiß gar nicht, ich glaube auch durch diese Entscheidung mit meinem Vater zusammen diese Ehe zu machen und Heidelberg, wo sie sich kennengelernt hatten, zu verlassen, um nach Berlin zu ziehen, wo es nicht ganz so eng war. Und eben diese Entscheidung mit meinem Vater zusammen zu sein, hat sie, glaube ich, so sehr nochmal resoluter gemacht, ja, als sie eh schon war. Denn ich glaube, es war schon auch eine große Entscheidung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Familie direkt dagegen gesprochen hätte, mütterlicherseits. Mhm. Aber zumindest hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass, nicht mit einem Wundern betrachtet wurde, mhm, diese, ja, Beziehung meiner Eltern. Und ja, und das hat sie zu dieser Entscheidung, glaube ich, gebracht, zu sagen, also wenn da irgendwas ist, ich gucke hin.
Ja.
Ich gucke definitiv nicht, ja, weg und ich werde meine Kinder beschützen. Und so hat sie es getan. Mhm. Und es, ich will es immer so, es ist, meine Mutter war eine sehr schöne Frau, immer, mhm, wahnsinnig gut gekleidet, sehr auffällig und hatte immer hohe Schuhe an. Und ihre Absätze, ich habe die so oft gehört über die die Schulflure.
Mama kommt.
Da kommt sie.
Du hast mir auch, als wir uns, mhm, getroffen haben, erzählt, dass auch deine Mama immer sehr darauf geachtet hat, dass ihr so on point gekleidet, dass eure Haare, ja, und top waren, ja, und so. Und das ist ja auch, finde ich, eine Form von so Preparation oder so. Ich weiß, ja, also Widerstand weiß ich nicht, aber schon...
Das ist, ja, es war, ne, irgendwie so, es, definitiv, es war auch immer, also es war gut gemeint natürlich, also es ging also sozusagen immer darum, dass die Kinder genug an der Hand hatten, um, mhm, sich in bestimmten Situationen auch artikulieren zu können oder durchsetzen zu können, ja, positionieren zu können. Das war total wichtig, das war unseren Eltern beiden sehr wichtig. Und meine Mutter hat uns, glaube ich, verbal relativ viel an die Hand gegeben.
Okay, auch.
Hat uns also auch, sagen wir mal, auf bestimmte Situationen vorbereitet. Nicht so sehr auf die Hautfarbe. Sie hat, mhm, jetzt nicht gesagt, aufgrund eurer Hautfarbe wird, mhm, euch dies oder das oder jenes passieren. Aber wenn ihr mal in eine Situation geratet, in der ihr das Gefühl habt, hier behandelt man euch ungerecht, warum auch immer, dann müsst ihr, ah, super, das und das und, ja, das machen. Mhm. Und so Strategien, die sie uns an die Hand gegeben hat, das war irgendwie gut, fand ich. Und ich habe da auch besonders drauf reagiert, würde ich sagen.
Das ist total, das
war
schön,
gut, aber es war natürlich auch so, im Nachhinein muss ich sagen, es ist jetzt ja nicht alles gut daran, also sozusagen, mhm, mit so einem Gefühl in die Welt zu gehen, man muss sich immer vorbereiten. Ja. Also man kommt nicht einfach, mhm, durch. Ich habe auch oft gehört, ihr müsst immer besser sein. Mhm. Also wenn ihr es euch erlaubt, frech zu sein in der Schule, jetzt mal also als so ganz lapidares Beispiel, ja, dann müsst ihr irgendwie Leistung bringen. Es, ja, geht nicht beides. Also ihr könnt nicht schlechte Leistung bringen und frech sein. Das, mhm, funktioniert nicht. Mhm. Und das war natürlich irgendwie, glaube ich, schon so etwas, was auf der anderen Seite auch gewirkt hat, auf eine komische Weise. Also,
ja,
dass man sich selbst auch sozusagen kategorisiert in eine bestimmte Richtung.
Ja, voll. Und es übt ja auch Druck aus. Mhm. Also ich kenne das nicht so aus meiner Kindheit nicht so sehr, aber aus diese Überlegungen sehr als Mama, mhm, so. Und bei meinem Kleinen, mein kleiner Sohn ist so ein Feider, ne? Und der ist so sehr, also er stellt viele Regeln in Frage, die für ihn keinen Sinn machen, und er diskutiert. Und er ist jetzt auch auf einer freien Schule und ich finde es total toll. Und manchmal gibt es so Situationen, wo ich so in einem Zwiespalt bin, weißt du, weil jetzt zum Beispiel liebt er es, barfuß zu laufen. Mhm. Und dann ist er irgendwann mal von der Schule bis zur S-Bahn-Station barfuß gelaufen. Und in meinem Kopf läuft sofort so ein White Gaze, oh, mhm, mein Gott, ein, mhm, schwarzes Kind, barfuß. Und mein Impuls war auch sofort, ne, das kannst du nicht machen, ja, und wir werden anders. Also so gleich, mhm, so auch so ein Gefühl von, du hast jetzt so eine Sippenhaft, ne, mhm, du musst jetzt für alle. Und das ist ja auch nicht falsch, also es ist ja auch eine Realität. Mhm. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, wie gemein, mhm, ihm sowas zu sagen.
Ja.
Also abgesehen davon, dass man barfuß jetzt auf der Straße in Berlin ist schon, ne, auch noch aus anderen Themen irgendwie ein Thema. Das muss ich jetzt gar nicht, also ich bin jetzt gar nicht so eine Verfechterin dafür, aber inwiefern darf er auch einfach er sein, mhm, als Individuum? Mhm. Und das ist so ein Aushandlungsspiel. Ich finde das gar nicht so leicht, wenn ich jetzt als Elternteil schaue.
Total. Nee, ich finde es auch. Also ich finde, es hat eben zwei Seiten. Du willst deine Kinder immer beschützen und sie irgendwie vorbereiten auf Dinge, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit passieren werden. Und du nimmst ihnen aber auch gleichermaßen irgendwo so die Freiheit, ja,
Es hat was,
die Welt zu betrachten, wie sie, mhm, sie gerne sehen wollen. Das ist so, genau, ein bisschen, ja, das Problem.
Daran. Ja, und es ist desillusioniert auch, mhm, so ein bisschen. Ich, mhm, vergleiche das manchmal, wir machen ja auch so Elternworkshops für weiße Eltern, die schwarze Kinder haben, mhm, ein bisschen mit dem Thema auch überhaupt Körper, sexuelle Übergriffe. Also es gibt so diesen Moment, wo du Kindern die Welt so entzaubern musst und, mhm, sagen musst irgendwie, es gibt auch schlimme Dinge, ja, es gibt auch schlimme Menschen. Ja. Und das ist immer irgendwie auch ein Herzschmerz.
Ja, total. Ja. Absolut. Ja.
Du hast ja dann, also du bist ja Sängerin geworden. Mhm. Magst du über den Weg sprechen, wie es dazu gekommen ist? Ein bisschen erzählen?
Ja, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe relativ spät angefangen, überhaupt in einer Band zu singen, nämlich mit 19. Bis dahin hatte ich immer gerne gesungen, wirklich immer. Und aber es, obwohl ich aus so einem musikalischen Umfeld komme, mit einem Vater, der eine unglaubliche Plattensammlung hatte, mhm, und bei uns auch immer Musik lief, kann ich jetzt nicht sagen, dass mein Vater da irgendein Talent rausgehört hätte. Also obwohl ich ständig das Haus zugesungen habe. Ja. Mhm. Das heißt also, da hatte ich nicht so ein Bewusstsein, mhm, über mein Talent, mhm, kann man so sagen. Und ich musste dann 19 werden und dann hatte ich einen Freund damals und der hat gesagt, sag mal, also hast du mal drüber nachgedacht zu singen? Und ich, mhm, so, ja, habe ich irgendwie schon, aber ich weiß gar nicht, wie und wo ich das überhaupt machen soll. Und der hatte dann einen Freund, der eine Band hatte und die suchte eine Sängerin. Und so bin ich da so zufällig reingerutscht, mhm, und habe dann angefangen zu singen mit 19 und das dann so toll gefunden, dass ich dachte, ah, das will ich gerne weitermachen und habe, mhm, dann mir verschiedene Bands gesucht. Aber immer noch nicht so wirklich gespielt mit dieser Idee von, das könnte ja ein Beruf werden. Das, mhm, kam dann nochmal später.
Okay, und was, da willst du erzählen, was ist so, also gab es dann so diesen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, so jetzt ist es mein Beruf, mhm, oder bist du so reingeslidet? Mhm. Weißt du, bei mir war es dann einfach irgendwann, mhm, so, das, mhm, war dann jetzt mein Beruf, Antirassismus-Trainerin.
Ja.
Ich habe jetzt nicht so bewusst gesagt, so, das werde ich jetzt. Ja. Ich hatte sogar noch eine Freundin, eine weiße Freundin, die zu mir gesagt hat, mach bloß nicht das mit Rassismus, sonst wirst du die Rassismus-Tante, Rassismus-Tante, oh Gott, die mag niemand.
Das ist auch hart. Seid ihr noch befreundet?
Ich beantworte das mal nonverbal. Mhm. Mhm.
Ja, es gab bei mir diesen Moment. Und zwar war ich da, glaube ich, 23. Und da hatte ich jemanden getroffen, der war verheiratet mit einem Mädchen, mit dem ich aufwuchs. Mhm. Und der war Manager. Und der hat gesagt, Mensch, meine Frau hat gesagt, du hast damals immer gesungen, kannst du denn singen? Ich so, ja, ich glaube schon. Und bin dann dahin und habe sowas vorgesungen. Tatsächlich so richtig klassisch.
Ach, so richtig so Audition-mäßig.
Ja, also jetzt gar, also sozusagen außer Konkurrenz.
Ja,
also
ja,
da war jetzt, mhm, jemand, gegen den ich angetreten bin, aber er hat gesagt, ja, sing doch mal was vor. Und ich so, okay, dann singe ich halt mal was vor. Und habe dann das gemacht und dann hat er gesagt, wow, super, ich könnte dir einen Plattenvertrag besorgen. Und so schnell ging das,
wow,
dann wirklich. Und das war dann so eine Überlegung, die ich gemacht habe, weil ich hatte studiert.
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt, aber auch eher schlecht als recht und fand das dann irgendwie so eine gute Opportunity und auch
hallo,
für meine,
klar,
Eltern, weil mein Vater das natürlich schon mitbekommen hatte mit dem Musikmachen, also dass ich in Bands gespielt habe und so und das fand er okay, fand er gut, aber, mhm, das war für ihn definitiv als Hobby zu verstehen und nichts anderes, also definitiv kein Beruf.
Mhm.
In seinen Augen. Meine Mutter war da anders. Die hat gesagt, Mensch, ich glaube, das ist dein Ding, das musst du machen, das ist dein Weg. Und dann kam ich mit diesem Plattenvertrag, den ich nochmal von einem Anwalt habe prüfen lassen. Hat auch nicht so viel gebracht, aber immerhin, also
ja,
so weit war ich, so woke war ich
immerhin,
schon, dass man das,
ja,
mal
genau,
also, sich anschauen lässt. Und dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben und damit war ich dann offiziell Musikerin und habe mich dann auch exmatrikuliert, wow, und habe das dann,
okay,
gemacht.
Straight.
So, und da war ich dann gar nicht so glücklich, weil ich war in so einem Dreiergespann, Joy, Sugar and Cream hieß es, so eine Girlband. Und ich war sozusagen die Leadsängerin und meine Background-Tänzerin waren auch meine Background-Sängerinnen.
Oh wow.
Und das war irgendwie so ganz süß, aber das hatte relativ wenig zu tun mit dem, was ich wirklich wollte.
Mhm.
Obwohl es eigentlich für die Sache, für diese Pop-Welt gar nicht schlecht war, aber ich fühlte mich so ziemlich deplatziert,
mhm,
und wurde dann auch mürrischer und mürrischer. Und,
mhm,
aber es war schwer, weil ich auch irgendwo keinen Zugang hatte zu den Produzenten und Musikern, die ich gut fand.
Mhm.
Und dann gab es einen A&R, der sich meiner angenommen hat und der meinte, hey, Mensch, du guckst immer so unglücklich drein, das ist doch irgendwie schade.
Was ist A&R?
A&R ist sozusagen jemand in der Plattenfirma, der macht Artist and Repertoire. Das sind,
okay,
im Prinzip Leute, die ja, so eine Art Talentscouts von Plattenfirmen, die ein Gefühl haben, welchen Künstler man sein könnte und wie man den aufbaut.
Ah, okay.
Und was man ihm für ein Repertoire an die Hand geben könnte. Also der kümmert sich dann auch, oder sie, um Produzenten, mit denen man geht, ProduzentInnen, mit denen man gehen könnte und so weiter und so fort.
Ah, ja.
Und dieser A&R, der fand, ich müsse wieder glücklicher reinschauen und hat mich dann nach Stuttgart geschickt, weil da war ja so Hip-Hop und
yes.
so. Ne? Und so bin ich da gelandet und das war total gut, da zu sein. Da habe ich mich sofort wohlgefühlt und dann habe ich da geschrieben und war einfach umgeben von Leuten, die in so einer Freiheit Musik gemacht hatten, die ich in dieser Form als gesignter Künstler überhaupt nicht kannte bis dahin.
Ja.
Und so habe ich dann auch Max kennengelernt. Das kam ja dann, der ist ja auch Stuttgarter und der suchte eine Sängerin für einen Song. Und dann hat er den Produzenten, mit dem ich gearbeitet habe, angerufen. Und der hat ihm so einen Tape zusammengestellt von Sängerinnen, die er sich vorstellen kann. Da war ich dabei. Und natürlich, of course, hat Max mich gehört und gedacht,
oh, she's the one.
Who's that girl?
Sehr schön, hat er richtig gemacht. Voll gut, freut mich. Also es gibt so viele Sachen, weißt du, das ist so, ich könnte jetzt 5 Stunden mit dir reden und über jedes einzelne Etappe und bin so ein bisschen verärgert, dass ich jetzt nicht in jedes Detail gehen kann. Ich würde trotzdem ein bisschen weiterspringen, wenn das okay ist.
Ja, klar.
Für mich, interessanterweise, als ich mal gefragt wurde, wann ich angefangen habe, mich mit Rassismus zu beschäftigen, da ist mir eingefallen, dass ich als Kind, also ich würde jetzt mal sagen mit 10, 11, hatte ich eine Zeit und auch 12, wo ich ganz viel über Südafrika gelesen habe.
Mhm.
Wo ich irgendwie ganz, in Anführungsstrichen, fasziniert ist ein falsches Wort, aber irgendwie gefesselt war von dem, was in Südafrika passiert. Und auch auf eine ganz persönliche Art und Weise. Mein Vater ist aus Tansania, ich habe eigentlich jetzt keine familiäre Verbindung zu Südafrika, aber ich habe da wahnsinnig viele Bücher gelesen. Ich habe Sarafina kam damals nach Berlin und sind da hier getourt und ich habe das 3-mal gesehen. Ich habe stundenlang, ich war sehr allein zu Hause, sehr viel allein, weil meine Mutter arbeiten musste. Ich habe diese Platte, ich habe das getanzt zu Hause. Ich konnte das alles auswendig. Und ich habe dann mal so im Rückblick überlegt, warum. Und warum ich da so eine krasse Faszination hatte damit. Und ich glaube, dass ich etwas, was dort so klar war, es ist Rassismus, es ist nicht fair.
Mhm.
Das konnte ich ganz sehr mit dem, bestimmten Dingen, die ich erlebt habe, die konnte ich dahin verorten, weißt du? Da hatte ich irgendwie eine Verbindung, weil das, was ich hier erlebt habe, da wurde mir immer gesagt, das ist nicht Rassismus oder das N-Wort hier in Deutschland ist nicht rassistisch oder das wurde mir so abgesprochen und da war es irgendwie so klar und diese Menschen waren so stark und widerständig und ich weiß, dass lange Vorrede für das, was ich jetzt sagen möchte, aber im Studium dann kam, als ich im Studium war, kam Mamani raus.
Mhm.
Und dann hatte ich wieder, also dann hat mich das, ich glaube, deswegen und aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen total berührt. Und ich bin total neugierig und würde gerne wissen, was das für dich ein Prozess war, Mamani zu schreiben, zu singen, aufzunehmen.
Mhm.
Was das bei dir in deinem Leben für ein Prozess war, an den du da knüpfen kannst.
Also das, das war eine interessante Zeit für mich, weil verschiedene Dinge zusammenkamen. Also einmal habe ich gerade ja erzählt von diesem, ich will jetzt nicht sagen Knebelvertrag, aber von dieser Zeit, in der ich nicht glücklich war mit dem, was ich an Freiheit hatte, künstlerische Freiheit hatte. Und dann dieser Befreiung, die passiert ist, als ich Max getroffen hatte und dann über Max auch das Label 4Music, das mich dann sozusagen rausgekauft hatte.
Ach so, okay,
um mich dann zu sein und mir dann die totale Freiheit zu geben. So, wir finden dich toll, du bist genau gut, so wie du bist und jetzt mach, was du willst. Und diese Freiheit zu haben, Mutter geworden zu sein und die eigene Mutter verloren zu haben, weil das ist so, das war sozusagen in derselben Zeitspanne. Mein Sohn kam Ende 2000 auf die Welt und im April 2001 ist meine Mutter verstorben. Und das war also so prägend so viele Ereignisse. Das war wie so ein Scheidepunkt. Ich meine, ich wurde ja nun Mutter und das hat so mein Leben komplett verändert. Und es haben sich gleichermaßen aber diese Möglichkeiten ergeben, sich künstlerisch auszudrücken, wie man das will. Und dann war die Frage, was ist das Konzept? Mhm. Und da fand ich Max total wichtig an meiner Seite, weil er immer auch so ein Konzeptionist war, der also über die Musik hinaus immer irgendwie dachte, was kann man erzählen? Was ist die Story? Was ist deine Story? Was möchtest du erzählen? Mhm. Und dann war relativ schnell eigentlich klar, dass ich eine Platte machen würde über meine Identität in Deutschland, also die Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft und wie ich die empfunden habe und wahrgenommen habe und so gleichermaßen aber auch immer diese Übersetzung zu meinem Vater nach Südafrika und seine Geschichte, die ihn nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Also das komplett abzudecken und das war so viel, dass man da ein ganzes Album drüber erzählen konnte. Ja. Aber ich muss auch sagen, das ist so, wenn man an was arbeitet, an einem Projekt, so in seinem geschützten Raum, weiß man nie, was daraus wird. Also für mich war das eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen an einem Projekt zu arbeiten, für das es ein Konzept gab. Mhm. Und als es dann rauskam, hat sich das total verselbstständigt. Und das ist, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Anfang, dass manchmal sozusagen die Arbeit viel größer ist als der Autor oder der Urheber, die Urheberin dessen. Und das fand ich irgendwie spannend, zu sehen, wie das so resoniert. Also das hätte ich nie gedacht, mit anderen Worten, dass es so wichtig wird für viele Menschen.
Ja. Ich kann damit total viel anfangen und das berührt mich total auf verschiedenen Ebenen. Das eine, das ist so, dieses Album war für mich, ich würde sagen, in der Politisierung und in der Zeit, in der ich mich befand als Studentin und auf dem Suchen, im Suchen und so weiter, also in der musikalischen Sprache im deutschen Raum das wichtigste Album. Das gab es für mich vorher noch nicht. Also alles, was ich habe oft in die USA geguckt und da merkt, da passt was, aber irgendwas passt eben nicht. Und von den Dingen, die erzählt werden, und da war jemand, du, die meine große Schwester hätte sein können und die quasi, ja, die spricht und die auch sichtbar ist und die Dinge ausspricht und erzählt, mit denen ich so viel anfangen konnte. Und anfangs war ich so baff, wie, das ist was geht? Also es ist ja auch eine Frage von Möglichkeiten. Also wenn du nicht Möglichkeiten nicht vorgelebt kriegst, dann kommt es ja oft gar nicht in deine Vorstellung, dass es überhaupt sein könnte.
Ja. Ja, das, also ich glaube einmal das definitiv und für die Leute, die sozusagen eher was kreieren. Ich sage immer, ich finde es total wichtig, irgendwie Mentorinnen zu haben im Leben. Und es ist, glaube ich, nicht so leicht, den richtigen Leuten zu vertrauen, das auch rauszufinden, wer ist denn gut für einen und wer nicht. Also schon auch schwer, aber ich halte da total viel von und ich muss noch einmal Max an dieser Stelle kurz loben. Das hat er, finde ich, extrem gut im Blick gehabt. Also der hatte sozusagen den Abstand dazu, den ich vielleicht in der Form nicht hatte, weil es so selbstverständlich meine Geschichte und meine Rassismuserfahrungen waren, dass ich gar nicht so weit gedacht hätte, zu sagen, hey, ich mache eine Platte darüber. Erst als er kam und mich fragte, was ist denn deine Geschichte? Was möchtest du denn erzählen? So, dann fing ich also eben an, darüber nachzudenken und nicht nur in Songs zu denken, sondern in einem Gesamtkonzept.
Ja, ich meine, ich, oder was soll ich sagen, dass ich auch auf, die, also das finde ich total berührend und total schön, dass ihr euch da auch habt. Ne? Das finde ich einfach so wichtig und so schön. Und dann kann ich total viel auch damit anfangen, dass du sagst, also welchen Blick wende ich an, wenn ich Kunst kreiere? Und ich kreiere keine Kunst, aber wenn ich jetzt ein Buch schreibe, als ich das Buch geschrieben habe zum Beispiel, habe ich nicht geguckt, so was wollen Menschen lesen?
Ja.
Sondern ich habe gedacht, was will ich sagen? Und eigentlich ist Exit Racism ist eigentlich das, was ich meiner Familie sagen möchte. Ohne das Ganze, die ganzen Dynamiken dazwischen, ohne dieses Tochter, Enkeltochter, Großeltern, Dynamik und so weiter und so fort, sondern das ist das, was mir auf dem Herzen liegt und was ich sagen möchte. Und ich merke, dass ich, deswegen ist es natürlich eine ganz andere Sparte. Ich will das jetzt gar nicht vergleichen.
Das finde ich, kann man aber gut vergleichen.
Ein bisschen ist es schon, ne?
Ja, natürlich, total. Ja.
Macht einen Unterschied, ob du...
Ja, also es ist doch auch irgendwie ganz gut, wenn man sich darauf konzentriert, die Dinge zu verarbeiten, die man gut kennt, also die man kann, sage ich jetzt mal. Also
ja, die auch dann authentisch sind.
Authentisch sind, genau.
Wo Menschen das auch spüren, glaube ich. Also ich Menschen spüren ja auch, ist das jetzt geschrieben, damit das möglichst viel verkauft so? Oder ist das jetzt, also was natürlich ein schönes Beispiel, also ich will mich überhaupt nicht beschweren, es ist wunderschön, wenn viele Menschen mit der eigenen Message was anfangen können. Dann ist es das ganze Paket, also ne, dann ist es super wholesome. Es gibt, du weißt ja, wir arbeiten jetzt inzwischen mit Sprachnachrichten.
Ja.
Und ich habe, es gab ganz viele. Und ich habe jetzt so ein bisschen ausgescannen müssen, weil wir können ja jetzt nicht nur eine Stunde lang Sprachnachrichten hören. Und ich würde gerne die erste abspielen, die bezieht sich nämlich auf die Musikindustrie. Und ich spiele es dir einfach mal vor.
Hallo, Tupoka und Joy. Ich heiße Isabel und ich habe da eine Frage an Joy. Und zwar, wie war das denn eigentlich für dich, als du angefangen hast, Musik zu machen, Joy? Gab es da irgendwie gewisse Hürden, die du nehmen musstest? Oder hast du gemerkt, dass gerade die deutsche Musikindustrie dich als schwarze Frau immer in eine bestimmte musikalische Ecke drängen möchte? Oder hast du halt gemerkt, dass da du halt in gewisse Bereiche überhaupt nicht reinkommst oder es schwieriger für dich ist? Und was waren denn bisher so die positiv überraschendsten Momente in der deutschen Musikindustrie für dich? Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Podcast und ja, muss noch ein riesen Dankeschön an Tupoka da lassen, dass sie diesen Podcast macht und uns allen zur Verfügung stellt, weil das ist einfach jedes Mal richtig schön, sich mit einer Tasse Tee hinzusetzen und den Gesprächen zu lauschen und einfach viel auch für den Tag mitzunehmen oder sogar noch die Woche. Und ja, ich hoffe, das wird ein schönes Gespräch und ich freue mich schon drauf.
Sehr nett.
Ja.
Oh, jetzt muss ich mal überlegen, was waren jetzt die Fragen? Ob ich mich viel habe verbiegen müssen, war das
ja,
ungefähr die Richtung der Frage?
Genau, und ob du das Gefühl hattest, irgendwo hingedrängt worden zu sein oder ob die Räume verwehrt wurden.
Also, diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Also klar, ich werde sie jetzt mal persönlich beantworten, weil die geht ja auch an mich persönlich. Ich glaube aber, dass die Struktur und die allgemeinen Erfahrungen nicht immer übereinstimmen mit meiner persönlichen, weil ich glaube, dass ich auch viel Glück hatte. Die Leute haben nicht wirklich versucht, mich in eine bestimmte musikalische Richtung zu drängen aufgrund meiner Hautfarbe. Es wäre aber sicherlich Soul gewesen oder sowas in die Richtung, nur das war eh sozusagen meine First Choice. Insofern fällt mir das total schwer, da was zu sagen. Als ich dann bei 4Music gesigned war, konnte ich eh machen, was ich wollte. Und da hat mir überhaupt niemand irgendwas vorgeschrieben. Was mir schon immer auffällt, ist, dass es viel Unterrepräsentanz von Schwarzen in der deutschen Gesamtunterhaltungsindustrie gibt. Also das ist jetzt ja nicht nur die Musikindustrie, von der ich spreche, sondern dass die Demografie, glaube ich, nicht wirklich abgebildet wird in der Öffentlichkeit.
Ja.
Und das kriegen wir dann schon zu spüren, dass man nicht gefragt wird für bestimmte Formate oder so. Und das ist aber auch ein bisschen heikel, weil natürlich kann man als Argument der Gegenseite auch immer sagen, ja, wir suchen auch gerade was anderes. Ne? Es geht jetzt auch gar nicht da persönlich vornehmlich um mich, sondern grundsätzlich, was sehe ich an Repräsentanz?
Ja.
Da habe ich schon das Gefühl, das ist nicht wirklich ausgewogen. Es ist immer noch sehr weiß dominiert. Genau, aber ja, was war die zweite Frage?
Ich glaube, in Bezug auf die Highlights.
Also, meine Highlights.
Genau. Ich würde ganz kurz noch ergänzen, ganz kurz, weil ich ja jetzt im letzten Jahr haben wir auch im Bereich Musikindustrie einige Keynotes gehalten, einige Workshops und das war so. Und was mir da auch aufgefallen ist, dass vor allen Dingen in Bereichen, also wem gehört so ein Tonstudio oder wer bestimmt die Struktur, dass es da schon, also nicht nur weiß, sondern auch sehr männlich ist.
Absolut.
Also nach wie vor,
ja, absolut.
Weißt du, wer sind die in Plattenbosse und so.
Nee, absolut. Es ist auch irgendwie, finde ich, Das ist so total komplex, weil, also wenn man jetzt mal irgendwie so ein Beispiel nimmt von diesem Colorblind Casting, was eigentlich sozusagen gerade uns zeigen soll, hey, okay, wir spiegeln ja die Demografie dessen wieder, was wir vorfinden, dann heißt es aber noch nicht, dass die Struktur dahinter das auch ist.
Ja, genau.
So, und ich glaube, so ungefähr ist es auch zu übertragen auf die Musikindustrie. Also ich kenne auch kein einziges Meeting, also... Es gibt einen Mann, schwarzen Mann in der Führungsposition, zwei schwarze Männer in Führungspositionen, die mir einfallen, von ich weiß nicht wie viel Hunderten, die ich gesehen habe über die Jahre. Und das gibt auch also kein Meeting, in dem ich sitze, in dem Führungspositionen von Frauen bekleidet sind.
Genau.
Also das ist total verrückt.
Das ist ja in der Filmbranche oder so auch nicht anders. Ne? Mhm. Ich habe für den Podcast hatten
Theater
wir nach
einem, auch.
Ja, genau. Also wir hatten...
Literaturbetriebe.
Medienbetriebe. wir hatten für den Podcast auch nach einem Tonstudio gesucht, das jedem einer schwarzen Frau gehört. Das wäre so mein Highlight. Wir haben es nicht gefunden. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Wenn es das gibt, meldet euch bei uns sehr gerne. Mhm. Aber ich habe mehrere Menschen in der Musikindustrie gefragt und überall kam ein... Schulterzucken zurück, ein etwas Verlegenes.
Ja, das stimmt.
Ja, der Teil ging um die Highlights.
Die Highlights, ich meine, ich konnte immer machen, was ich wollte. Und das mache ich über einen wirklich langen Zeitraum. Und das ist so, dass ich manchmal schon denke, wow, das ist irgendwie auch magisch. Also, aber es ist trotzdem schon interessant für mich zu sehen, dass ich das so lange auf diesem Level machen kann. Und das finde ich, ist schon ein Highlight und es ist auch zu unterstreichen. Und ich finde, das ist auch nicht selbstverständlich. Nee. Manchmal glaube ich, das ist dann schon auch etwas typisch Deutsches. Ich habe schon das Gefühl, dass in Deutschland so Karrieren auf eine andere Art und Weise länger anhalten dürfen, als vielleicht auf Märkten, die noch schneller sind, noch radikaler, noch krasser.
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Total gut. Du hast ja jetzt schon Max auch ein paar Mal erwähnt.
Ja.
Und was mich ja auch berührt hat, ist, also dass nicht nur du mich angesprochen hattest, sondern dann auch Max und erzählt hat auch, dass ihr den Podcast teilweise auch zusammengehört hat und habt und Gespräche hattet. Und als ich euch aus der Ferne kannte und gesehen habe, habe ich mich tatsächlich manchmal gefragt, inwiefern.
Nein!
Das habe ich mich nicht gefragt. Don't put that on record hier.
Reden die?
Genau, ich habe mich aber gefragt, weil ich ja auch weiß, also ich meine, also selbst aus auch einer Beziehung stamme zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann und einfach auch in meiner Arbeit viel diese so biracial Beziehungen begleiten darf, war ich einfach total gespannt und neugierig.
Ja.
Und wir haben auch interessanterweise dazu viele Fragen bekommen, gerade zu diesem Themenkomplex, sowohl von weißen Männern, als auch von schwarzen Frauen. Und ich dachte, ich stelle sie, aber jetzt lasse ich einfach die Schwester, die geschrieben hat, die Frage selber stellen, natürlich. Moment. Das hat mich berührt.
Hallo, hier ist Nadine. Ich möchte zuallererst einfach Danke sagen, dass ich ein Teil dieser Community sein darf. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinen 34 Jahren durch einen Podcast das Gefühl, am Tisch zu sitzen mit Schwestern, die mich einfach verstehen und fühlen und denken wie ich. Und es tut einfach so gut, dazu zu gehören. Ja, ein riesengroßes Dankeschön. Und wenn ich jetzt auch noch höre, dass diese wundervollen Queens Tupoka und Joy zusammen an einem Tisch sitzen werden und ich darf dabei sein. Ja, also ich bin sprachlos. Aber ganz sprachlos jetzt auch nicht. Ich hätte nämlich tatsächlich an Joy eine Frage, die mir persönlich auch sehr auf dem Herzen liegt. Wie ist denn dein Mann zu Beginn eurer Ehe oder eures Kennenlernens mit dem Thema Rassismus umgegangen? Das ist ja aus eigener Erfahrung gestaltet sich das irgendwie immer schwierig. Jetzt bin ich einfach gespannt, wie du mit deinem Mann da ins Gespräch kommen konntest. Ich freue mich sehr auf die Folge und bin weiterhin dabei. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
Sehr nett. Hallo Nadine, ist ja echt eine rührende Nachricht.
Ja.
Nach 34 Jahren am Tisch zu sitzen. Schön. Ja, zu deiner Frage. Also das Thema Rassismus war natürlich immer total präsent von Anbeginn unserer Beziehung und auch der Internationalismus war immer ein Riesenthema, auch familiär bei Max. Er kommt aus einem Elternhaus, wo sozusagen es eine sehr, ich würde sagen, linkspolitische Ausrichtung gibt und der Internationalismus eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, da gab es natürlich schon ein totales Vorwissen und eine Awareness. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir in so Strukturen leben, die uns alle prägen. Das haben wir jetzt ja auch nochmal jüngst von dir, liebe Topoka, lernen dürfen. In welchen Strukturen wir groß geworden sind und wie sie uns prägen. Und das bedeutet also, dass man eigentlich immer im Austausch sein muss und dass es keinen Moment gibt, in dem man das Gefühl, also ich glaube, weder Max noch ich das Gefühl haben, dass man da jetzt total angekommen ist und sich also frei von allem wehnen kann. Also das ist irgendwie so, dass wir da ständig im Gespräch sind und auch natürlich jetzt gerade das letzte Jahr war extrem, ich denke mal das extremste Jahr, das wir in puncto Auseinandersetzung mit Rassismus zu Hause auch hatten. Obwohl ich sagen muss, dass es immer ein Thema ist. Aber das war eben sehr persönlich natürlich auch und wir haben viele Gespräche darüber geführt. Ich glaube, er hatte auch viele Momente, in denen ihm Dinge eingeleuchtet sind, in denen er sie nochmal neu betrachten konnte. Also ich glaube, es bedarf schon eines Menschen auf der anderen Seite, der sehr lernwillig ist.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, nicht immer leicht, weil es natürlich irgendwie sehr ans Eingemachte geht. Aber ich bin da auf der anderen Seite sitzend auch relativ fordernd, muss ich sagen. Also ich lasse mich jetzt nicht so leicht abspeisen mit irgendwie was.
He's gotta do the work.
Wobei ich auch nicht sagen kann, dass Max einen abspeisen will.
Ja.
Aber wir haben schon viel, viel diskutiert und er hat, glaube ich, viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt, so ist es nicht. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass zum Beispiel dein Buch Exit Racism jetzt nur für Weiße ist. Es ist ja für total viele Menschen ein totaler Moment des Erwachens oder des Wahrnehmens, des Verstehens gewesen. Und ich würde sagen, man muss immer im Gespräch bleiben und man muss fordern. Man muss es einfach auch fordern von seinem Partner oder seiner Partnerin, sich damit auseinanderzusetzen. Anders geht es, glaube ich, nicht. Wenn man sich so selber auseinandersetzt mit Rassismus und sich da auch positionieren will. Es gibt ja auch genug andere Beispiele. Es gibt genügend biracial Beziehungen, wo es irgendwie ein unliebsames Thema ist, aber auch für beide Seiten ein unliebsames Thema ist. Und das respektiere ich dann auch. Also es gibt viele schwarze Menschen, die sagen, hey, Rassismus, weiß ich jetzt nicht genau.
Ja.
Was habe ich keine Erfahrung mit. Das gibt es. Und das finde ich ist auch ein zu respektierender Blick auf sich selbst und seine Umwelt.
Ja.
Jeder hat sein Tempo, in dem er sich anfangen will, damit auseinanderzusetzen. Bei manchen wird es gar nicht passieren. Und andere werden 34 und merken gerade, okay, ich bin nicht allein. Hier gibt es irgendwie viele, die fühlen wie ich. Und dann entsteht so eine Entwicklung.
Ja, ich muss daran denken, also für mich persönlich ist es auch so, was ich total wichtig finde, diesen Punkt, den du gesagt hast, der Bewegung, nenne ich den jetzt mal, das einerseits das einzufordern und zu sagen, hey, wenn wir zusammen sind, dann ist es irgendwie mir wichtig, dass wir diese Themen irgendwie verhandeln und dann aber auch zu sehen, da ist eine Bewegung. Mhm. Also ich habe das irgendwann mal gehabt mit meinen Großeltern zum Beispiel oder so, dass ich eine Ungeduld auch in mir gespürt habe und so. Mhm. Und für mich war es dann auch hilfreich, irgendwann zu denken, ja, aber die Reisen sind unterschiedlich. Also da auch nochmal, das ist jetzt vielleicht in der Ehe nochmal anders, aber auch, dass ich sage, okay, der Maßstab ist jetzt nicht, dass meine Oma morgen aufwacht und Black Power ruft. Wäre natürlich cool. Ne? Oma,
finde ich.
Wir hören uns. Aber sie hört nämlich auch den Podcast.
Das Ziel.
Ja, genau. Aber einfach so anzuerkennen, sie hat ihre eigene Reise, weil die ganz woanders angefangen hat.
Ja.
Aber es gibt eine Bewegung in dieser Auseinandersetzung für uns beide, dass ich irgendwie, also ich habe immer dann die Schlusslinie gezogen, wenn ich das Gefühl, in Beziehung, wenn ich das Gefühl habe, da ist so ein verschränkte Oberarme und nö, mache ich nicht.
Ja, absolut. Das wäre für mich auch unerträglich.
Ja.
Also das wäre für mich unerträglich. Und deswegen habe ich aber doch Max auch gewählt, weil ich doch wusste, dass er da jemand ist, mit dem man sprechen kann und der auch nicht so eitel ist, dass er sozusagen da nicht raustreten kann und sich selbst betrachten kann. Ich glaube, das ist auch nicht einfach.
Nee, total. Ich finde, das hat
vor allem, wenn man für sich eigentlich so das Gefühl hat, man ist ja eigentlich auf der richtigen Seite. Man
klar,
ist ja schon eigentlich da. Und dann da rauszugehen aus sich und sich selbst zu betrachten, kritisch zu betrachten und auch Dinge einsehen zu müssen, erkennen zu müssen.
Ja.
Also das ist nicht leicht, aber hey, ich meine, wer hat gesagt, das wäre so einfach?
Genau. Und ich habe da auch Respekt vor. Also ich finde das toll und das auch noch in eurem Fall, sage ich mal, zumindest semi-öffentlich zu machen. Also er hat ja auch, spricht ja auch öffentlich über diese Themen und so weiter und macht sich damit, ne? Also ich finde, das hat auch eine Vorbildfunktion. Ich finde das toll, ich finde das ist auch meine Anspruchshaltung, würde ich auch sagen, eine Erwartungshaltung, ich finde das so. Aber ich finde es auch toll. Also es gibt genug Menschen, die das nicht tun. Und dann finde ich, also wenn ich so, ich habe schon mehrere auch Paare begleitet, die sich an mich gewendet haben, dass ich sie unterstütze. Und wo es oft schwierig war, also weil du das auch angesprochen hast, ist, wenn das Paar zusammengekommen ist und die schwarze Person eben sich noch nicht politisiert hat, sage ich mal, sondern ne, eben noch in dieser Phase war, wo die Strategie war, oh, Rassismus, rede ich nicht drüber. Und dann ist man irgendwie 1, 2, 3 Jahre zusammen und irgendwann, bang, geht das los.
Und der andere.
Und ich habe dann PartnerInnen, die mir sagen, ich weiß nicht, was ist, auf einmal. Und dann eben aber auch mit dieser Politisierung auch so viel Wut hochkommt. Und Verzweiflung und auch eine Erwartungshaltung. So, jetzt muss er sich aber auch genauso schnell bewegen. Und dass es dann oft schwierig ist. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Überhaupt nicht. Ich finde das gut. Aber das ist nicht leicht.
Nee, also das mag ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man mit jemandem ist, der da so selber erstmal aus dem Schlaf gerissen werden muss, weil die Partnerin da vielleicht auch nicht von Anbeginn oder der Partner nicht von Anbeginn da so eine Awareness auch in die Beziehung reingetragen hat. Also ist sicherlich nicht einfach, aber irgendwie, weißt du, also das ist mal irgendwo auch das Mindeste. Also
auf
das muss man
Fall.
Halt irgendwie auch leisten können, weißt du? Also
ich finde auch.
Ich denke dann auch immer, also come on.
Ja, absolut.
Also, ich werde jetzt nicht dich babysitten, weil du jetzt ein Problem hast, dass du ein Problem hast.
Ja, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also bin ich auch dafür. Und ich bin auch finde es auch gut, wenn Menschen diese Themen also nicht nur innerhalb der Beziehung verhandeln, sondern eben auch, also ein Wunsch bei Exit Racism war eben auch zum Beispiel, dass es ein Angebot ist, dass es diese Gespräche erleichtert, weil die Person innerhalb Familien einfach schon mal das gelesen hat, sich schon mal auseinandergesetzt hat und nicht nur sich darauf verlässt, dass der schwarze Partner oder schwarze Partnerin jetzt ne, Erklärbären ist für alles.
Ja, also, total. Das finde ich auch total wichtig, dass man sich da auch abgrenzt dann, ne? Als schwarzer Partner, schwarze Partnerin, weil das natürlich auch total anstrengend sein kann, wenn du jedes Mal aufs Neue erzählen musst oder erklären musst und zuhören musst.
Ja.
An welchem Punkt jetzt der Partner auf der anderen Seite gerade ist.
Ich mache jetzt einen Rough Cut, habe ich gerade das Gefühl.
Rough Cut.
Und zwar dein aktuelles Album. Ich würde da gerne einfach noch als letztes Thema mit draufkommen. Das ist ja jetzt auch insofern nochmal so ein voll besonderes Album, so nehme ich das jedenfalls wahr, weil das beim Motown, also das ist, what? Schien, ist das gut oder ist das tragisch, dass das jetzt in dieser Zeit mit Corona rausgekommen ist? Was ist da, wie ist das für dich?
Ich finde es gut. Also, und ich muss auch sagen, das war ja meine Entscheidung. Also ich hätte es ja auch zurückhalten können. Das hat mich niemand dazu gezwungen oder bewegen wollen, sondern das war wirklich eine Abwägung auch, die ich gemacht habe. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich irgendwann auch so das Gefühl hatte, also A, ich weiß nicht, wie lange Corona noch geht, B, das Album ist für mich gerade jetzt hot, du bist dann da drin, dann sind es deine Geschichten, die für dich erzählenswert sind und dann ist für dich der Sound auch gerade heiß, den du da gemacht hast. Sonst
wie eine Geburt
hättest
auch, ne?
du ja einen anderen gewählt. Genau.
Ja, hältst du auch nicht
und es dann zu schieben, ist natürlich eine Option, die ich auch irgendwie total anerkenne und verstehen kann, aber für mich war das langweilig. Für mich war das langweilig, jetzt irgendwo ins Ungewisse was zu schieben. Vor allem mit dem Wissen, dass da ja alle oder viele schieben. Das heißt, ja, auch entsprechend viele Alben rauskommen werden, sobald diese Krise überstanden sein wird. Und nicht nur die Leute, die ihre Alben zurückgehalten haben, sondern die, die sie auch natürlich in diese Zeit hinein produziert haben. Also eine Masse, eine Flut an neuer Musik hinein. Und natürlich muss man sagen, ich konnte keine Live-Konzerte geben, wie wir alle. Und es ist natürlich tragisch, wenn du eine Platte hast, die du nicht live zeigen kannst. Insbesondere bei dieser Platte, die schreit wirklich nach einer Live-Umsetzung.
Can't wait.
Aber es ist halt, was es ist. Und ich bin auch in meinem Kopf gerade schon sozusagen weiter. Ich bin ja schon auch irgendwie am Überlegen, was sozusagen das Nächste ist. Also das heißt so, meine künstlerische Seite war einfach so stark in dieser Entscheidung. Und ich bereue es gar nicht, muss ich sagen.
Also ich fand es total schön, weil es auch, also gerade in dieser schwierigen Zeit ist ja auch gerade Kunst, ist immer auch in schönen Zeiten, aber auch in schwierigen Zeiten so ein Anker und so ein Seelentrost und so weiter. Ja. Und auch dieses, ich sag jetzt nicht, let yourself be loved, weißt du, in dieser Zeit, das war wunderschön. Und auch, dass da was Neues geboren wurde in dieser Zeit, das fand ich total schön. Und da bin ich total dankbar, dass du das in der Zeit rausgebracht
hast. Dankeschön. Ja, ich fand es auch irgendwie eigentlich passend in diese tragische Zeit, einfach auch so das Schwarzsein zu unterstreichen, zu zelebrieren und das Empowerment zu zeigen. Also durch meine Videos, die ich gedreht habe, durch mein Artwork.
Wunderschön, ja.
Da sind ja die zwei Kinder meiner Schwester, die du gerade getroffen hast. Das sind ihre Töchter. Also das war mir schon auch wichtig. Es war mir schon auch wichtig, sozusagen als Signal in diese Zeit hinein, das auch so zu visualisieren als Black Empowerment.
Ja,
Moment.
Und ich frage mich, natürlich ist die Entscheidung, mit Motown zusammenzuarbeiten, natürlich schon vor Corona getroffen worden, aber es war trotzdem, fand ich, auch eine totale Signalwirkung.
Ja, also das war sowieso krass, muss ich sagen, und tatsächlich auch nichts, worauf ich hingearbeitet hatte, als ich diese Platte aufgenommen habe, sondern das hat sich ergeben, als die Platte fertig war und ich das Finished Product, so sagt man, in die Runde gegeben habe, und da war einer dabei, der gesagt hat, hey, wow, darf ich das beim mitnehmen nach Amerika? Ich treffe Motown, ich will denen das zeigen. Ich so, ja, mach das. Wow. Und habe mir nichts Böses dabei gedacht, und dann kam er zurück mit dem Vorschlag, einen Deal zu machen. Also das war schon wirklich, da kamen schon wirklich die Dinge ganz gut zusammen.
Ja.
Und ja, also das ist, was ich nochmal zurück zu der Frage von vorhin, von der Isabel sagen kann. Also das ist schon ein Highlight für mich, dass ich diese Musik, die ich will, die mir gefällt, so machen kann, kompromisslos und da irgendwie auch Gehör finde für. Also es ist schon was Schönes und ich weiß es sehr zu schätzen.
Und dich einreißt in diese legendäre Reihe der Motown-MusikerInnen.
Ja, also du meinst jetzt Motown, das ist generell auch sowieso toll, aber ich meine jetzt generell, dass ich überhaupt Musik machen kann und auf diesem Level Musik machen kann. Also das finde ich irgendwie schön. Und dann auch noch Motown als kleine Verzierung obendrauf.
Ein Prise obendrauf. Und du gehst auch, jetzt hätte ich was gesagt, nächstes Jahr, aber es ist ja dieses Jahr.
Auf
Tour.
Ich sag mal aber whatever that means. Also die Tour ist anberaumt für den April, aber wir haben ja jetzt auch schon irgendwie das, ich gehe auf jeden Fall dieses Jahr auf Tour, das sage ich jetzt mal einfach so.
Das sprechen wir jetzt in Existence. Und die zappelnde Person der ersten Reihe is gonna be me.
Schön.
Total. Und ich habe jetzt auch noch hier so ein kleines Highlight, was mich sehr berührt hat, wenn wir haben nämlich auch eine Sprachnachricht, junge Dame, die dir auch noch die letzte Frage stellen möchte.
Hallo, Jordin Alani, hier ist Tania. Ich bin 9 Jahre alt. Ich hatte ein paar Fragen an dich und davor wollte ich dir noch etwas sagen. Ich finde dich sehr toll, dass du so eine tolle Ausstrahlung hast, immer lächelst und einfach glücklich bist. Und das fand ich einfach sehr toll an dir. Und ich hatte auch ein Projekt von dir bei dir in der Schule. Also nicht bei dir in der Schule, sondern von deinem Beruf in der Schule. Und ich finde es einfach toll, wie du bist. Du bist eine starke Frau und ich finde das einfach wundervoll. Und ja, ich habe, wie gesagt, ein paar Fragen an dich. Und meine erste Frage ist, wie arbeitest du gerade bei Corona? Meine zweite Frage ist, deine Haare sehen richtig schön aus und ich frage mich, wie du sie jeden Tag machst. Meine dritte Frage ist, bist du eigentlich auch so glücklich in deinem Job, wie du immer aussiehst? Und das waren meine Fragen. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich bin ein großer Fan von dir. Liebe Grüße, Tamir.
Mein Gott, Tamir, das war ja wirklich mein Highlight heute, deine Nachricht. Vielen Dank dafür.
du hättest unsere Gesichter sehen sollen, wir haben gestrahlt.
Ja, wirklich, sehr. Wir sind sehr gerührt und berührt von deiner netten Nachricht. Du hattest ja auch Fragen und eine der Fragen war, also auf jeden Fall Haare. Genau. Das weiß ich. Also
Corona-Haare.
Corona-Haare und ob ich immer so glücklich bin in meinem Job. Okay, wie ich aussehe auf den Fotos. Also, okay, dann erstmal von vorne. Wie arbeite ich in Corona? Das ist gar nicht so einfach, aber auch nicht so schwer, weil viel von der Arbeit, die ich mache, findet sowieso zu Hause statt. Das heißt, wenn ich also anfange, eine Platte zu schreiben oder ein Lied zu schreiben, dann muss ich mir erstmal überlegen, worüber möchte ich denn erzählen. Und das kann ich an jedem Ort der Welt machen, darüber nachdenken. Und ich kann auch an jedem Ort der Welt über Melodien nachdenken und mir welche überlegen. Und ich kann mit Produzenten, das sind die, die zum Beispiel die Musik herstellen, produzieren sozusagen. Die kann ich anrufen, mit denen kann ich über meine Wünsche und Gedanken und Vorstellungen sprechen und die versuchen das dann umzusetzen musikalisch und die schicken mir das dann in einer E-Mail, also als MP3. Und die kann ich dann zu Hause hören und darauf kann ich dann was schreiben. Das heißt eigentlich, diese Entstehung eines Liedes, bevor ich ins Studio gehe, ist total ungestört durch Corona. Das mit dem Studio ist gerade ganz, ganz schwer. Ich könnte jetzt vielleicht in ein Studio gehen mit jemandem unter unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen. Was blöd ist, ist, dass wir hier halt nicht live spielen können. Und das ist ja ein großer Teil unserer Arbeit. Das können wir gerade nicht machen. Und da müssen wir einfach weiter der Dinge ausharren und hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte das auf jeden Fall wieder können. Ne? Okay, das war echt eine lange Antwort. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen.
Auch eine gute Frage.
Dann, genau, auch eine sehr gute Frage. Dann deine zweite Frage zu meinen Haaren. Ich mache traditionell ganz wenig mit meinen Haaren. Mir wird die Frage sehr, sehr häufig gestellt, wie ich das mache. Die sind irgendwie einfach so, weißt du? Also ich benutze ganz normales Shampoo, dann mache ich manchmal einen Schaumfestiger in meine Haare, was gar nicht so gut ist. Oder ich mache einfach so ein bisschen Haarcreme in meine Haare. Aber die Locken, die ich habe, die sind eben so. Mhm. Und die werde ich nicht durch ein Produkt sozusagen, also ich will dir damit sagen, jeder hat seine eigene Locke, verstehst du? Und ich glaube, das geht darum, dass man seine eigene Locke erkennt und dass man die gut findet, so wie sie ist. Mhm. Okay, also das dazu, ja? Locke ist Locke.
Locke ist Locke. Love your lock.
Love your locks.
Nee, lock.
Love your locks. und die letzte Frage, ob ich immer so glücklich bin oder so in meinem Beruf. Also ich liebe meinen Beruf und das ist schon echt toll, dass ich das sagen kann. Und ich glaube, ich bin grundsätzlich auch eher ein Mensch, der sich freuen kann über Dinge. Ich bin schon oft glücklich, aber ich bin nicht nur glücklich. Also ich kann auch schon ganz schön sauer werden und ich kann auch sehr, sehr, sehr schlechte Laune haben. Also ich glaube, ja, aber wie man so schön sagt, ich würde sagen, mein Glas ist tendenziell eher voller als leerer. So.
Ich habe noch zwei Fragen dann.
Ja.
Und zwar, was kannst du anderen schwarzen Frauen mitgeben, die vielleicht jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen? Gibt es was, so, weißt du, deine Lessons learned?
Ja, was kann ich euch dann auf den Weg mitgeben? Also ich glaube, erstmal muss man so ein bisschen herausfinden, wer man ist, also wie man funktioniert, was man kann und wo es schwierig wird. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen diffus. Ich will aber eigentlich damit nur sagen, jeder hat eben seine Geschwindigkeit und jeder hat auch seine Möglichkeiten und Kapazitäten. Und manchmal nimmt man sich bestimmte Dinge vor, die man sich abschaut von woanders, die woanders auch funktioniert haben, versucht sie bei sich anzuwenden und wundert sich, warum es nicht klappt.
Ja.
Also lerne irgendwie abzuschätzen oder einzuschätzen, was du in der Lage bist, auch wirklich zu stemmen.
Ja.
Ja? Mach daraus dein Tempo.
Ja.
Und wenn das ein bisschen länger dauert, ist es halt so. Und wenn es schneller geht, dann ist es auch okay. Aber lass dich davon nicht demoralisieren, wenn es bei einem schneller geht als bei dir selbst. Ja, das ist irgendwie total wichtig, dass du dich nicht so vergleichst mit den anderen, sondern dass du sagst, hey, ja, also ich muss es auf meine Weise machen. Ja. Und da auch zu stehen, das meinte ich Anfang mit finde heraus, was du in der Lage bist, überhaupt zu stemmen.
Das ist generell schwer in der Gesellschaft, wo es viel so auf Competition, ne? Was ich in diesem Jahr oder auch im letzten und in diesem Jahr ganz viel lerne, unter anderem, ich lerne die ganze Zeit ganz viel, aber es sind Boundaries. Grenzen setzen und gar nicht im Sinne von, oh, ich will euch nicht, sondern um wieder so zu mir zu kommen und auch das machen zu können, was ich machen möchte eigentlich. Mhm. Es gibt, je mehr Sichtbarkeit kommt, und das muss ich dir ja gar nicht erklären, aber es war ja auch eine meiner ersten Fragen, die ich dir gestellt habe, so als Mentorin, so, was mache ich? Desto mehr Anfragen kommen auch und desto mehr wollen Menschen täglich was von dir und das ist, ne, und ich finde, ja, das ist schon so ein Prozess, dann zu merken, okay, ich brauche auch Boundaries, ich kann stoppen und ich darf auch stoppen, ich muss gar nicht, also mich dann
alles bedienen.
Genau, genau, und das finde ich schwierig, also ich merke, das ist ein Prozess, der fällt mir nicht leicht.
Genau, aber das machst du sozusagen auf deine Weise und in deinem Tempo und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, oder?
Total.
Dass du da irgendwie...
Ja, total. Und da ist auch, weil du vorhin gesagt hast, Mentorin, ich finde, das ist so ein, für mich ist es auch ein Riesenthema, womit ich so, also es ist halt so, wie es ist, aber das halt in Deutschland dadurch, es gibt wenig Elders, weißt du?
Total.
Schwarze Frauen, die ich jetzt anrufen kann, sagen kann, du, bei mir passiert gerade das und das in meinem Job und so, wie hast du das denn gemacht? Oder was ist das, weißt du so, und das, vielleicht sind, also wir irgendwann auf dem Weg, diese Elders, also das wächst so rein, dass vielleicht...
Eine ganz junge Bewegung, kann man sagen, hier in Deutschland.
Genau.
Das ist so interessant, weil, also frage ich jetzt auch mal an dich, weil ich hier die ganze Zeit, endlich auch mal eine Frage.
Nein, alles gut.
Nein, aber also ich meine, also das ist so doch interessant, dass man so das Gefühl hat, wenn man in die Welt hinausblickt, dass es so total viele Lobbys gibt, aus denen man es schöpfen kann, von denen man lernen kann, an denen man sich orientiert. Und dass man aber sozusagen, wenn man dann sozusagen den Blick wieder auf sich und seine Welt richtet, irgendwie so das Gefühl hat, wo soll ich denn hingehen? Was ist denn meine Lobby hier? An wem kann ich mich orientieren? Wie war das denn für dich, diesen Weg zu gehen, Exit Racism zu schreiben, ohne sozusagen zurückgreifen zu können auf eine Lobby hier, an der du dich orientierst, mit der du dich austauschst, an der du dich abgleichst.
Ja, also die Lobby ist natürlich nicht so präsent und so groß wie jetzt in den USA, aber ich würde sagen, es gibt ja eine schwarze Bewegung in Deutschland, die älter ist als ich. Mhm. Also es gibt ja ADEFRA und die hat ja auch, also gerade ADEFRA, also natürlich ist die ESD für mich total wichtig und was sie geschafft hat und geleistet hat und immer noch leistet. Aber ich glaube, so als schwarze Frau ist für mich der Blick auch nochmal auf ADEFRA, war der für mich so wichtig, weil er nämlich genau das gemacht hat, zu wissen, ich habe eine Berechtigung hier zu sein und auch meine Stimme zu finden und auch zu sagen, was ich sagen möchte, weil es Frauen gibt, die das schon vor mir getan haben. Mhm. Und es ist vielleicht eine kleine Community und das ist natürlich klar, da sind auch nicht alle Perspektiven, die es jetzt gibt, vertreten. Das ist immer, ist natürlich so, aber für mich als persönlich war das total empowernd und stärkend. Und da gibt es so vor allen Dingen so Einzelpersonen, weißt du, wie Maisha Eggers oder Grada Kilomba war für mich eine Offenbarung, die erste Frau, die ich im universitären Kontext gesehen habe, die also doziert hat. Und wow. Ich saß da und war fassungslos, weißt du? Und
das ist, dass man darüber das? Auch ja. fassungslos
ist. Ja, es ist so traurig und gleichzeitig irgendwie aber dann auch schön natürlich. Mhm. Und was ich jetzt meinte mit Mentorinnen, und natürlich gibt es diese älteren Schwestern, natürlich gibt es, ich will die überhaupt nicht unsichtbar machen, aber was ich jetzt meine, in diesem Setting, in dem wir uns jetzt befinden, mit Social Media und mit diesen Reichweiten und mit diese ganzen Fragen, sind Erlebnisse, die, glaube ich, die Generation, in der ich lebe, jetzt erstmalig macht und die das einfach auch nochmal auf ein Level heben, was so oft erschreckend sein kann und mich vor Fragen stellt, die ich gern stellen würde. Mhm. Genau, aber.
Und wie gehst du dann zum Beispiel um mit Kritik sozusagen aus den eigenen Reihen?
Ja, das ist auch ein großer Prozess. Also, ich glaube, als ich in die Arbeit reingegangen bin, habe ich antizipiert, dass es Kritik aus weißen Reihen geben wird. Weißt du, das ist so, wenn du mit über Rassismus redest, dann wird es irgendwie unbequem für weiße Menschen und dann wirst du Kritik bekommen und wirst Nazi-Hetze bekommen und wirst. Und das ist so ein Blick, das habe ich so gesehen. Mhm. Und in meiner vielleicht auch Naivität oder so, ich weiß es nicht, habe ich nicht mitgedacht, dass es auch Kritik gibt von schwarzen Menschen, weil wir alle unterschiedliche Strategien haben. Mhm. Und für mich ist total wichtig, immer zu betonen, dass mein Anspruch gar nicht ist, jetzt zu repräsentieren. Also mir ist bewusst, dass Schwarzsein auch in Deutschland nicht eine Erfahrung ist, sondern es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, schwarz zu sein und auch ganz einen großen Erfahrungshorizont. Und dass es bestimmte Geschichten gibt, die immer wieder erzählt werden und bestimmte Geschichten aber auch nicht. Mhm. Und mit Sicherheit bin ich eine der Geschichten, die öfter vorkommt im öffentlichen Space bis jetzt. Und ich freue mich, wenn Menschen meine Erfahrung verstehen, wenn sie inspiriert sind durch Dinge, die ich sage und so weiter. Aber ich habe totalstes Verständnis auch, dass Menschen sagen, der Weg, den du gehst und so wie du ihn gehst, ist nicht meiner. Mhm. Und den finde ich nicht gut. Ich habe einen anderen Weg. Und ich bin letztendlich auch der Überzeugung, dass gerade auch im Kontext von Rassismus es total wichtig ist, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen kämpfen und auf unterschiedliche Art und Weise kämpfen. Mhm. Und dass wir uns gegenseitig aber befruchten. Menschen gibt, die sagen, ich gehe in die Politik. Und mach Reise da was und dann gibt es Menschen, die sagen, meine Widerstandsform ist die Kunst. Und andere sagen, ich will überhaupt nichts mit dem System zu tun, sondern ich kritisiere das System von außen, wie auch immer. Das finde ich alles valide, alles total wichtig.
Und entsteht da so ein Mehrklang? Also ich mit anderen Worten, also entsteht da ein Austausch oder ist es dann eher so, dass du mit so Kritikerfahrung das Gefühl hast, da werden Kritiken sozusagen vor der Tür abgeladen und dann geht man seines Weges oder kommt man zusammen und kann sowas auch kontrovers diskutieren mit einem Outcome. Weißt du, wie ich meine?
Also ich finde, es gibt beides. Mhm. Also ich persönlich zum Beispiel, also ich bin dankbar um die Möglichkeiten, die Social Media uns bietet. Mhm. Für mich ist Social Media aber nicht es ist eine Plattform, wo wir auch an Diskursen teilhaben können, aber es ist für mich jetzt persönlich nicht die erste Plattform, wo ich in tiefe, wichtige Diskussionen gehe.
Ja.
Und ich finde schon, dass Social Media eine Plattform ist, die oft auch sehr hostile ist. Und also persönlich finde ich zum Beispiel Twitter, also ich bin nicht auf Twitter, aber ich finde Twitter ist super angry und das ist nicht die Form, wie ich diskutieren möchte. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber diese Räume auch in meinem Leben, wo ich denke, dass wir uns einander zuhören, respektieren und auch den Wunsch haben, voneinander, miteinander zu lernen, auf unterschiedliche Art und Weise. Diese Räume gibt es.
Ja.
Aber es gibt auch Räume, die finde ich sehr, es gibt auch große Verletzungen in dieser Auseinandersetzung. Da will ich auch nicht lügen. Natürlich, ich mache mich da jetzt auch nicht frei von und es gibt Grenzüberschreitungen, es gibt Dinge, die mir wehtun, auch auf persönlicher Ebene und ja, die Frage ist, choose your battles, finde ich.
Ja.
Und,
absolut.
Für mich, ich möchte gerne meinen Beitrag zu Diskursen beitragen, indem ich sage, ich schreibe einen Artikel oder ich habe ein Buch oder ich habe, und hier ist mein Beitrag, meine Perspektive und ich wünsche mir noch ganz, ganz viele weitere Perspektiven, die ich gerne. Ja, und wenn überhaupt, dann denke ich, ist meine, nicht überhaupt, aber ich denke, Teil meiner Verantwortung ist es eben auch mit dieser Sichtbarkeit oder die dafür zu nutzen, Perspektiven einzuladen und Raum zu schaffen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mhm. Oft sind die Erwartungen da auch nicht oft, aber immer wieder auch sehr, 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 sehr hoch. Und da muss ich auch gucken, auch ich bin eine Person.
Mhm. Und hast du denn zum Beispiel mal so das Gefühl, also hast du denn schon auch Leute eingeladen in deinen Podcast, die kritisch sich äußern? Oder ist es dir zu eng, zu nah dann?
Naja, der Podcast ist ja so, das ist ja so ein Produkt, das war so ein Herzensangelegenheit, dass ich gedacht habe, ich führe mal die Gespräche, die mir geholfen haben, mit meinen engsten Freundinnen, mit denen ich schon tausendmal gesprochen habe. Weil ich bin keine Moderatorin, ich bin keine Journalistin, ich mache jetzt nicht irgendwie eine Sendung für den ARD, sondern ich zu Hause mit meinem Mikro will ich diese Gespräche sichtbar machen. Mhm. Und so, es ist auch vielleicht auf eine Art naiv, aber so ist das entstanden. Mhm. Und diese Gespräche habe ich zuallererst auch geführt. Mhm. Und in dieser zweiten Season jetzt merke ich, und das ist schön und das ist gut. Und natürlich wird dann auch klar, dass Perspektiven fehlen. Obwohl ich nie den Anspruch hatte zu sagen, also das wäre ja auch völlig vermessen, zu sagen, ich hätte die Möglichkeit, alle Perspektiven an den Tisch zu holen.
Nee, ich finde es ja auch legitim. Also das, du kannst ja auch für dich entscheiden, was du erzählen willst in deinem Podcast.
Aber ich merke, dass ich in der zweiten Season insofern einen neuen Weg gehe, dass ich auch mit Menschen spreche, die ich noch nicht gut kenne oder die ich vielleicht im Podcastgespräch das erste Mal treffe. Und dann auch gespannt bin, was für Gespräche sich ergeben. Und aber ich glaube nicht, dass ich an diesem Moment jemanden einladen würde, wo ich weiß, die Person verachtet mich und meinen Art zu arbeiten. Mhm. Oder weißt du, wo ich vorab das Gefühl habe, da die Person hat, ja, also hat eigentlich kein Interesse an diesem Austausch oder an einem gemeinsamen.
Und das hast du schon auch sozusagen solche Begegnungen über Social Media erlebt, weil ich glaube, das, was ich mache, Musik, ne? Der Aktivismus, den ich in die Musik packe, den kann ich immer dosieren, weil ich natürlich viele Geschichten erzähle. Ich erzähle Geschichten aus meinem Leben, aus der Liebe, aus dem Rassismus-Erfahrung. Also ich kann es sozusagen für mich so dosieren, dass es dann am Ende wie so ein Kanon des Lebens ist oder sowas. Mhm. Weil ich fand Exit Racism total wichtig. Ich fand es eben, wie vorhin auch schon erwähnt, nicht nur wichtig für Weiße, ich fand es auch für mich wichtig. Ich habe es auch also an Freundinnen weitergeleitet und viele hatten so einen Aha-Moment. Mhm. Viele konnten bestimmte Gefühle, diffuse Gefühle, Erfahrungen, die sie nicht benennen konnten, benennen, weil ihnen eine Sprache an die Hand gegeben wurde. Und deswegen fand ich das, also ist ja gar nicht jetzt für die Öffentlichkeit, aber fand ich das total interessant, dass es da diese Wut gibt, dass es diese Angriffslust gibt und diese Aggression auch, weißt du?
Das ist für mich auch neu, weil ich auch, also für mich ist ja alles, was jetzt passiert gerade, ist es voll total neu. Und ich muss ehrlich auch zugeben, ich habe auch in dem Punkt auch zurückgegriffen auf so Sachen wie zum Beispiel die Rede von Beyoncé, wo sie darüber spricht, wo sie sagt dann, je sichtbarer du wirst, you're gonna realize the haters are gonna come the same time. Also das, und das sind so, ich glaube, das sind alles so Mechanismen, die passieren, die schon auch in aktivistischen Kreisen immer wieder passieren. Das ist, es gab immer schon diese unterschiedlichen Blicke und Strategien, um auf dieses Thema zu schauen. Menschen, die gesagt haben, es ist wichtig, mit in Strukturen zu gehen und in den Strukturen was zu verändern. Und Menschen, die gesagt haben, die Strukturen itself sind das Problem und es bringt überhaupt nichts, in die Strukturen zu gehen. Mhm. Es gab irgendwie Marcus Garvey und Du Bois, die einen sagen, wir gehen irgendwie zurück, in Anführungsstrichen, nach Afrika und die anderen sagen, wir bleiben. Und ich glaube, also so in gewisser Weise ist das nicht speziell, dass das jetzt auch hier passiert mitunter. Und gleichzeitig ist es für mich als Individuum aber natürlich neu. Und deswegen meine ich auch, Abgrenzen ist für mich ein Thema. Inwiefern, natürlich macht es was mit mir. Und deswegen sind diesen Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, dieses das Produkt ein bisschen wegschieben von der Joy als Mensch, ist, glaube ich, für mich ein überlebenswichtiger Prozess. Auch deswegen, um zu sehen, klar, das ist das eine und das andere, aber mich als Mensch gibt es auch. Weil was natürlich auch passiert, ist eine gewisse Entmenschlichung. Mhm. Die passiert ja immer bei Projektionen. Mhm. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess.
Total. Ja, und das ist es. Das ist es. Und ich erlebe sowas natürlich auch, nur jetzt nicht in puncto Aktivismus. Also wir sind ja auch Projektionsflächen par excellence, ja. Also wir stehen in der Öffentlichkeit und da wird alles Mögliche in uns hinein projiziert. Und ich habe sehr früh gelernt, das wirklich von mir zu trennen. Und oder, was heißt zu trennen? Das ist natürlich Teil von mir, aber ich hatte immer irgendwie so auch ein bisschen so eine naive Vorstellung im Kopf, die mir ganz gut geholfen hat, als Strategie zu denken. Kein Mensch kennt mich so gut, also kein Mensch kennt mich so gut wie ich selbst. Und ja, ich, also genau. Ich weiß ja am besten, was ich gemeint habe. Ja. Und ich bin immer offen für eine Diskussion. Deswegen, genau. Was ich schwierig finde, sind so diese feindseligen Attacken.
Ja. Ja.
Ich finde so ein Diskurs super spannend. Ich finde es auch total in Ordnung, unterschiedliche Positionen einzunehmen und unterschiedlicher Meinung zu sein und die auch zu diskutieren. Das finde ich auch spannend. Mhm. Das ist für mich irgendwie Diskurs. Ist
auch wichtig.
Deswegen ist eine konträre Meinung eigentlich gut. Mhm. Deswegen hatte ich dir vorhin auch gesagt, spiel doch vor, was die da gesagt hat. Das ist doch auch interessant. Dann kann ich vielleicht auch was dazu sagen, weil ich jetzt... solange etwas eben nicht feindselig und unter die Gürtellinie geht, finde ich alles erstmal legitim.
Ja,
ja, finde ich alles legitim und es ist auch nicht so, dass ich von mir ausgehe und denke, ich weiß, ich bin allwissend und die autoriale Erzählerin, die über alles erhaben ist. Gar nicht, gar nicht.
Ja.
Ich finde es spannend zu lernen. Ich finde es spannend, neue Perspektiven zu hören und dazu auch Stellung zu nehmen. Mhm. Nur diese... Ja, Anfeindung finde ich krass.
Aber es sind ja auch Individuen, ne? Also und es geht ja auch um alles. Also im Aktivismus geht's ja am letztes Ende geht's ja, wer sitzt mit am Tisch, wer bekommt Zugang, wer spricht. Also da geht's ja quasi eigentlich um das fundamentale Sein. Wir verhandeln ja unsere Menschlichkeit. Mhm. Deswegen, also kann ich die Emotionen, die damit einhergehen, schon auch gut nachvollziehen. Und es gibt ja auch Kritik daran zu sagen, dass irgendwie Meinungen und Gedanken immer nur diplomatisch vorgetragen werden müssen, dass es auch okay ist, seinen Gefühlen Lauf zu lassen und sich nicht da so. Deswegen kann ich diesen Teil schon auch nachvollziehen, aber ich merke, dass ich im Persönlichen auf jeden Fall darauf, finde, es wird halt immer mehr zur Aufgabe zu schauen, welche Kritik und was ist was, was ich verhandeln möchte, was ich verhandeln kann. Mhm. Und wo kann ich aber auch sagen, stopp, bis hier und nicht weiter, das ist mein Raum und ich, und das ist so ein Aushandelprozess, den ich auch sehr schwierig finde. Ich möchte ja auch meiner eigenen Verantwortung gerecht werden und so und gleichzeitig aber auch, sein.
Mhm.
Ja. Wir sind jetzt an dem allerletzten Punkt.
Ja,
gut. Und zwar frage ich ja immer zum Schluss, was möchtest du den vor allen Dingen schwarzen Frauen, aber gerne allen HörerInnen, aber vor allen Dingen schwarzen Frauen, die jetzt zuhören, zurufen, zuflüstern, wenn du dir die so vorstellst, visuell. Was würdest du ihnen noch mitgeben wollen?
Du bist schön. was würde ich ihnen mitgeben wollen? Außer, dass sie schön sind. Dass sie lernen, sich zu hören. Also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann. Das ist was ganz Individuelles. Und wir neigen als Menschen dazu, uns mit anderen Menschen zusammenzutun und in einer Dynamik zu agieren. Und das ist irgendwie auch normal, dass wir irgendwie Anschluss suchen. Und trotzdem bist du ein Individuum, trotzdem hast du deinen eigenen Rhythmus und deine eigenen Realitäten.
Mhm.
Und denen muss man sich irgendwo schon auch widmen und denen soll man Raum geben. Also gib ihnen Raum, gib dir Raum. Und das ist auch ein Prozess. Das ist jetzt nicht etwas, was man einmal erkennt und dann hast du es und dann go for it, sondern das ist schon etwas, das man sich immer wieder nehmen muss. Die Zeit, um mal in sich hineinzuhorchen und sich rückzuversichern. Gut finde ich auch, sich auf sich selbst so ein bisschen rückzubesinnen.
Sehr schön. Danke dir.
Auch schon wieder ganz schön viel, ne?
Nee, voll schön. Liebe Joy, ich möchte dir zum Abschluss noch was sagen. Und was ich auch ganz bewusst an dieser Stelle sagen möchte und in diesem Kontext, und ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich dachte, ich werde bestimmt emotional, wenn ich sage. Und ich habe nämlich nie geglaubt, dass ich die Möglichkeit haben werde, dir das zu sagen. Und in meinem Herzen habe ich dir das natürlich schon oft gesagt. In meiner Arbeit und auf dem, und auf meinem Weg komme ich immer wieder an so dunkle Täler. Und in Momente, wo mir so die Hoffnung wegrutscht oder wo sich der Weg vernebelt und wo Angst, also Angst ein ganz präsentes Thema und Ohnmacht mich gefangen hält. Und in so vielen solcher Momente gab es ein Lied und vor allen Dingen die darin vorkommenden Worte, die mir in diesen Momenten ganz viel Kraft und Zuversicht geschenkt haben. Und ich möchte sie einmal vorlesen. Du kennst sie natürlich, denn es sind deine Worte. Aber ich finde sie auch so vorgelesen schön. Hinter dem Spiegel, am leisesten Laut, zwischen den Zeilen und unter dem Staub. Da ist etwas geblieben, auf das du vertraust und das ohne zu zweifeln an was Besseres glaubt. Und durch alle Nächte und gegen die Angst bist du wach, bis du es sehen kannst. Alles leuchtet, nur für dich. Alles leuchtet, alles strahlt im hellen Licht. Alles leuchtet, der Himmel ist weiß, die Sicht ist klar, der Weg ist da und die Straßen sind frei.
Hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, yeah.
Also seit
vielen
Beginn.
Vielen Dank, meine Güte.
Seit Beginn meiner Politisierung, habe ich dir gesagt, hast du mich begleitet, also deine Musik, ohne dass du es wusstest. Du warst meine große Schwester, die ich nie hatte. Und du hast mich so oft auch in wunderschönen Momenten begleitet, aber auch in diesen tiefen, schweren Momenten. Und dafür möchte ich dir hier ganz offiziell ein ganz großes Danke sagen.
Wow, vielen, vielen Dank. Also da fühle ich mich geehrt und
jetzt
etwas
noch Glitzer von den Wänden.
Eingeschüchtert. Dankeschön. Das freut mich. Danke, danke, danke.
Sehr gerne.
Schön.
Danke, dass du da warst, Joy.
Danke
da
für die Einladung. Hier läuft mir links ein kleines Tränchen.
Ja. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass mir jetzt die Tränen gekommen sind mit dem Podcast. Ja, danke für deine Zeit.
Ja, gerne. Ich fand es total nett, angenehm, entspannt.
Same. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für dieses Jahr. Ich drücke die Daumen.
Danke,
ja.
Dir auch. Und danke für deine Arbeit. Ja. Danke, dass es dich gibt. Es ist toll, dass es dich gibt. Vielen Dank, liebe Zubucker.
Danke. Danke, Joy. Ja, und danke auch an euch alle, die zugehört haben, eingeschaltet haben. Teilt, kommentiert, meldet euch bei uns, schickt Sprachnachrichten. Wir freuen uns sehr. Wir wünschen euch von Herzen das Beste. Bis zum nächsten Mal hier bei To Podcast.
To Podcast.
Der Podcast von To Podcast Get. Gespräche unter Schwestern.
Black Business Shoutout. Das Loft am Salzufer ist eine Event-Location für private und für Firmenveranstaltungen. Es eignet sich selbst während der Pandemie auch für Workshops und Coachings in kleinen Gruppen. Wir haben dort bereits sowohl Workshops absolviert als auch Fotoshootings durchgeführt, weil es wirklich eine wunderschöne Location ist. Im Sommer kann man dort die schöne grüne Dachterrasse genießen mit Blick über Berlin. Und es gibt sowohl einen großen Bereich Indoor als auch Outdoor. Also, denk bei deinem nächsten Event oder Fotoshoot an das Loft am Salzufer. Mehr Infos findet ihr unter www.loftamsalzufer.de oder auf Instagram.